Herzlich willkommen, liebe Freundinnen, zu diesem Podcast. Ist das nicht schön? Ja. Nicht nur der Jay und ich begrüßen euch, sondern der Markus.
Wir haben einen Gast. Marco. Was? Wir haben einen. Hallo. Ah, Mist, Kofi. Ich wollte jetzt hier noch ein bisschen Haider Bombay-Tee machen und unseren Gast vorstellen, der ja. Hallo Marco, schön, dass du auch da bist.
Ach so, wirklich? Du wolltest so ein Ding aus Marco machen oder was?
Ja, keine Aber Ahnung. Aber man hätte es in der Folgenbeschreibung und beim Bild wahrscheinlich ja eh schon gesehen.
Dass naja, auch wieder war. Auch wieder war. Ja, ich dachte nur, weißt du, weil der Marco wird in Zukunft ja quasi regelmäßig dabei sein. Wir hatten ja schon ein paar Änderungen angekündigt und das ist eine. Hallo, Herr Cobains Erben für ein paar Sekunden, bis der Podcast anders heißt. Marco Michalczyk.
Hallo, hallo. Vielen Dank. Ja, endlich habe ich mal Zeit, mich mit euch beiden zu unterhalten. Das passiert sonst ja sehr wenig.
Das passiert ja. Auch in ja, diesem eben. Rahmen ist es ja so selten. Vorgekommen.
Ja. Ja, Gofi, willst du einfach mal zusammenfassen, wie das, was ich gerade so und du auch, wir so rausgepoltert haben, zustande kommt und was das eigentlich bedeutet?
Ja, wir haben es euch gesagt und ihr habt es mit großem Unglauben und ansonsten nicht großem Interesse verfolgt. Wir haben über einen neuen Namen nachgedacht, obwohl manche Leute waren schon sehr interessiert und sehr engagiert.
Auch. Da gab es ja auch wirklich tolle Rückmeldungen.
Es gab großartige Rückmeldungen, in der App vor allen Dingen. Hm. Ja, nicht hier auf dieser Seite, da wurde nicht so viel darüber gesprochen, dass wir einen neuen Namen haben möchten für dieses Ding hier. Aber in der App gab es eine richtig rege Diskussion, Vorschläge. Ich meine, das war auch irgendwie eine Gaudi, glaube ich. Ne? Also es hat Spaß gemacht, einfach mal so die verrücktesten Namen rauszuhauen, die einem so einfallen.
Yes, so ist es.
Einige waren wirklich ganz toll, leider dann aber auch schon vergeben. Also ich habe die Namen dann halt auch einfach mal gegoogelt und also die für mich jetzt in Frage gekommen wären, habe ich mal gegoogelt und habe gesehen, naja, die sind super und da sind andere Namen Leute auch schon drauf gekommen, dass das gute Namen sind.
Das ist das Problem.
Genau, ist ja auch schwer. Ist ja ganz schön schwer, sich einen Namen auszudenken für irgendwas, eine Band, ein Buch, ein Podcast, das ist ja wirklich ganz schön schwer. Also,
ja. Und deswegen haben wir uns jetzt für den langweiligsten von allen Namen entschieden.
Kann man natürlich auch so sagen, ja. Das
ja, wie kommst du denn damit klar mit dem neuen Namen, Marco?
Der Take war ja so ein bisschen, es muss ein Name sein, der so ein bisschen mehr beschreibt, was es ist, weil Cobains Erben ja irgendwie cool war, aber auch Leute so ein bisschen aufs Glatteis geführt hat oder zumindest in eine Sackgasse, weil es vielleicht Menschen, die Nirvana oder Kurt Cobain interessant finden, angelockt hat und dann gab es sehr wenig Nirvana und Kurt Cobain am Ende des Tages und deswegen
das ist richtig,
war die Überlegung
weil es darum ja gar nicht ging. Ja.
Also schon manchmal, ne? Aber es ist jetzt nicht der große Doku-Podcast über die Anfänge und Entstehung und das Werk der Band Nirvana. Ja, genau, und deswegen hast du ja überlegt, oder haben wir ja überlegt, wie könnte man das nennen, dass es sich ein bisschen mehr erschließt, auf was man sich da einlässt, wenn man da auf Play drückt. Und insofern, das finde ich total nachvollziehbar, auch so von der Findbarkeit, ne, wenn man vielleicht ja auch gar nicht den Podcast direkt sucht oder ergoogelt, sondern nur einzelne Themen und dann da landet, ist das ja auf jeden Fall schlau.
So, und ich hab wir haben den Namen jetzt noch gar nicht gesagt.
Außer Talk kommt, genau, wir haben es noch nicht verraten. Wir machen jetzt doch ein bisschen Spannung wenigstens.
Bisschen Spannung machen wir doch, ja.
So, von Hossa Talk kommt, dachte ich, vielleicht muss der noch ein bisschen mehr knallen. Aber ich sehe das natürlich ein, dass das vielleicht nicht immer zielführend ist.
Ja, und gleichzeitig haben wir uns eben auch überlegt, dass wir gerne, weil viele von unseren hier Cobains Erben-HörerInnen ja auch Hossa-Talk-HörerInnen sind oder daher kommen und so. Und dann haben wir uns überlegt, es ist ja, also da wir ja also als Gofi bei Hossa-Talk ausgestiegen war, gab es ja zwei Duos quasi. Und jetzt sind wir ja auf der anderen Seite schon ein Trio und der Marco ist ja auch schon als Dauergast ständig mal hier mit dabei. Also warum nicht aus der Not eine Tugend machen und das Ganze also natürlich als zwei unterschiedliche Podcasts behalten mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten, aber sozusagen dieses Crossover deutlicher machen. So, wir haben das ja schon oft quasi scherzweise gesagt, dass Cobains Erben das Feuilleton von Hossa Talk ist. Und jetzt ist es das dann quasi offiziell.
Ja, genau. Und ich finde das irgendwie ganz sinnig. Also wir haben ja mal, wir haben ja diese anderen Podcaster getroffen in Leipzig, Jay. Mhm. Und das hat mich dann schon irgendwie doch beeindruckt, wie sehr die sich mit der Frage beschäftigt haben, wer hört uns eigentlich und wie viele. Also, und da habe ich gedacht, das kann man ja auch mal machen. Und das war halt so ein Ergebnis, dass doch die meisten Leute, die diesen Podcast hören, auch Hossa Talk hören. Also da gibt es auch eine ziemlich große Überschneidung. So hätte man auch von alleine drauf kommen können, aber es war irgendwie ganz gut, das nochmal rauszufinden. So. Ja, und genau, wir haben uns jetzt also für den, ich sage immer, den Büroangestellten unter den Namen haben wir uns jetzt entschieden.
Ja, so schlimm auch wie, nee, das ist auch zu doll, glaube ich.
Aber ich muss sagen, ich mag ihn. Sollen wir den jetzt mal enthüllen, den Namen, oder?
Ja, ja. Warte mal, wir machen mal hier, ich habe doch hier so Trommelwirbel und so.
Oh ja, mach mal sowas, ja. Ah. Tada! Okay, soll ich das jetzt sagen oder was?
Ja, bitte.
Pop, Kunst, Seele.
Jo, ist doch mal was.
Ja. Ist doch genau. Mal was.
Ist doch mal was anderes. wenn der vierjährige Sohn so ein Bild gemalt hat, was dir überhaupt nicht gefällt und du so, ja, das ist doch auch mal, kann man doch mal machen so. Ich würde jetzt gerne mal erklären, warum ich diesen Namen gut finde.
Richtig, so, mach das mal, Goofy.
Gegen alle Enttäuschung. Erstens ist meine Erfahrung mit Namen, irgendwann gewöhnt man sich immer an sie. Das stimmt. Der so wichtig sind geile Namen überhaupt gar nicht, sondern irgendwann ist klar, dass das Ding, was du magst und gerne hörst, so heißt. Und dann ist auch gut. Ich glaube ehrlich, das Knallernamen-Ding mit Hossa Talk und mit Cobains Erben oder so, das ist so eine Band-Denke, glaube ich. Du willst so als Band, willst du irgendwie geil klingen, ne? Und dann hören das Leute und dann denken, und dann hören die aber, ob ihnen das gefällt oder nicht, was du da machst, und dann sagen sie, ah ja klar, ich find Hossa Talk gut, ne? Aber ja. Ich glaube, niemand hat sich entschieden, um in diesem Podcast hören zu wollen, weil der Podcast Hossa Talk ist. Das glaube ich einfach nicht. Nee. Man verbindet dann halt irgendwann mit dem Namen was. Und so ein sprechender Name, den finde ich deshalb ganz cool, dass der einfach sagt, darum geht's hier. Es geht hier um Pop, es geht hier um Kunst und es geht hier um Seele. Außerdem finde ich den Namen deshalb gut, weil das schon immer der Claim war von Cobains Erben. Ein Podcast über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Ne? Das ist also der Name, der Untertitel ist jetzt der Hauptname geworden.
Mhm. Genau.
Und was ich auch noch geil finde an dem Namen ist, dass er uns drei Kategorien vorgibt, die wir jetzt inhaltlich füllen können. Wir können manchmal was über Pop machen, was wir sowieso immer schon gemacht haben. Zuletzt über die Watchmen. Dann können wir was über Kunst machen, haben wir auch schon immer was gemacht. Ne? Francis Bacon oder, keine Ahnung, Miriam Wahl oder Rainer Lather oder wen wir da so mal haben. Und jetzt haben wir halt noch den Bereich Seele, das haben wir immer so ein bisschen mit reingeschummelt. Aber jetzt können wir sagen, so wie zum Beispiel unser Weintasting mit Sandra Beals, das ist so ein Seele-Thema. So. Wir gucken mal, was uns gut tut, was der Seele gut tut, was das Menschsein schön macht. Und das kann man in diesen Zeiten, glaube ich, echt auch ganz gut gebrauchen, sich öfter mal auf das zu besinnen, was das Leben schön macht, damit man mal vom Doomscrolling so ein bisschen wegkommt, so, ne?
Genau.
Ja, und deshalb,
voll.
Popkunst, Seele, bumm.
Ja. Man könnte quasi sagen, würde man das dann auch PKS abkürzen in Zukunft?
Ich würde es PKS abkürzen, ja.
PKS, ja. Und man könnte dann natürlich auch, Seele passt dann natürlich auch, dann können wir Johannes Hartl einladen mit seiner schönen Konferenz. Wollte ich nur mal so nebenbei.
Das hat mir vorher keiner gesagt, bevor ich hier eingestiegen bin.
Ja, ja, ja. Schwupps, Pech gehabt, gefangen.
Das war das Kleingedruckte.
Das waren die AGBs.
Nee, also Hartes Johannes möchte ich ja auch nicht so gerne haben. Aber man könnte tatsächlich manchmal, also weil wir ja auch Cobains, ach nee, so heißt das ja gar nicht mehr, Popkunstseele an Hossertalk näher rücken, gibt es manchmal auch so Überschneidungen wahrscheinlich, ne? Auch thematische Überschneidungen.
Dann richtig.
Kann es passieren, dass wir mal ein Thema haben, wo wir sagen, okay, das könnte jetzt bei beiden Formaten, wäre das ganz gut aufgehoben. Vielleicht, ich wollte ja schon immer mal gerne mit Jason über Prozesstheologie und Kunst sprechen. Weil ich der absoluten Meinung bin, dass wenn man jetzt ein theologisch denkender Mensch ist und ein künstlerisch denkender Mensch ist, dass dann die Prozesstheologie sozusagen alle scheuen Türen und Toren öffnet, meiner Ansicht nach. Und das könnte man dann hier theoretisch mal machen. Mich würde
ich habe das auch schon gedacht, als ich sein Buch gelesen habe, dass sich sehr vieles davon auch so auf Schreibprozesse oder auf Lyrik anwenden lassen würde.
Total.
Voll.
Total. Also, ich halte das für, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich noch Fan der Prozesstheologie bin, aber ich finde viele Ansätze einfach mega geil.
Genau.
Ich persönlich denke ja schon auch über eine Kunsttheologie nach. Ne? Also weil ich ein theologisch denkender Mensch bin, versuche ich auch immer wieder mal theologisch zu fundieren, was ich künstlerisch eigentlich mache. Das interessiert mich einfach so privat. Ne? Und die Prozesstheologie bietet jede Menge toller Vorlagen, glaube ich. Also
unbedingt.
Würde mir großen Spaß machen.
Fände ich auch eine echt spannende Idee. Also lass uns das mal machen irgendwie.
Ich habe Jason schon mal einfach so mal gefragt und er hat gesagt, ja, er hätte Bock drauf. Ist aber auch schon wieder, das war letztes Jahr irgendwann. Ja. Also schon länger her. Aber ich vergesse ja nicht. Ich behalte mir alles.
Nee, wir vergessen nichts.
Wir vergessen nichts.
Aber was ich nochmal sagen wollte, ab wann wird der Pop wird der Podcast denn nun Popkunstseele heißen?
Ich finde ab nächstes Mal.
Ab nächstes Mal schon. Also sollten wir nicht, die nächsten 2-3 Folgen noch normal lassen und das immer wieder ansagen, so dass die Leute sich nicht wundern, wenn sie mal eine Folge diese zum Beispiel verpasst haben und plötzlich finden die Cobains Erben nicht mehr und dann steht da irgendein neuer Podcast und die wissen, was ist das und schmeißen das einfach raus oder so. Weißt du, also müsste man das nicht ein bisschen mehr den Leuten Zeit lassen, sich auch daran zu gewöhnen, bis der tatsächliche Change kommt.
Also können wir machen, dann hätte ich auch noch ein bisschen mehr Zeit, das Ganze technisch umzusetzen.
Also ihr seid jetzt Eingeweihte quasi, ihr seid Mitwissende, ob es euch gefällt oder nicht, das haben wir jetzt einfach euch diesen Spoiler quasi um die Ohren gehauen und ihr dürft das natürlich weitererzählen, aber ihr könnt es auch für euch behalten, dann ist es ein Geheimwissen. Wie dem auch sei, in, sagen wir mal, in absehbarer Zeit, also auf jeden Fall noch vor der Sommerpause, wahrscheinlich in 6 Wochen oder so, findet ihr plötzlich einen neuen Namen in eurer Podcast-Catcher, der nennt sich Popkunstseele und das sind immer noch wir. Sonst ändert sich nichts.
Oder? Wenn du das abonniert hast, musst du nichts tun. Der kommt automatisch.
Du musst nichts tun, Ich werde einfach im Feed selber die Angaben ändern. Und dann werden die Folgen plötzlich mit dem neuen Namen ausgeliefert und das wird natürlich dann auch schon auf alle bereits veröffentlichten Folgen angewendet werden. Also die Folgen werden plötzlich nicht mehr heißen Cobains Erben bla bla bla, sondern Popkunstseele und so weiter.
Genau. Und so wie das früher ja hieß, Cobains Erben heißt jetzt Popkunstseele, sonst ändert sich nichts.
Ja, genau.
Reimt sich leider nicht, aber wie sich das bei der Werbung gereimt hat, aber gut. Ja. Wisst ihr noch, Reider
heißt jetzt
Twix. Ja, klar, genau.
Ja. Das ist ein Riesending, ne? Auch ganz schön mutig, dass so eine große Firma mit so einem großen Namen so einen Wechsel vornimmt. Hat aber funktioniert.
Ja gut, die haben dann natürlich ordentlich Geld reingepumpt und riesen Werbung gemacht. Und das ist ja, weil Twix war der weltweite Name. Und die wollten, und aus irgendeinem Grund hieß es in Deutschland Reider. Und die wollten das quasi angleichen an den Rest der Welt, damit man wahrscheinlich Wobei, das sieht ja auch noch genauso aus. Also, dass man den Transfer, wenn du nach Amerika fährst und dort einen Twix liegen siehst, denkst, oh, das sieht ja aus wie Ryder. Also, ne, ob das nun hätte sein müssen. Aber aus irgendeinem Grund war das wohl wichtig. Keine Ahnung.
Ja. Weiß ich nicht mehr. Ja, oder wie die sehr große Band Nimzwei sich auch umbenannt hat. Das ist ja das Beispiel, was jedem einfällt sofort.
Das fällt leider nicht jedem ein, aber das ist wahr. Und das war nicht sehr von Erfolg gekrönt, muss man leider sagen. Also was heißt schon, weil der Name Super 2 natürlich ein fantastischer Name ist. Aber Gofi und ich haben neulich da auch schon mal drüber gesprochen, hier bei Popkunstseele. Und bei PKS.
PKS? Klingt das wie so eine Terrororganisation.
PKS. Ja, also genau die gleiche Assoziation hatte ich auch gerade.
PKK.
Oder, wenn man denkt irgendwie so. Ja, oder wie eine Partei oder so.
Ja.
Stimmt. Und da habe ich auch schon gesagt, ja, also es ist eigentlich nicht anzuraten, ehrlich gesagt, Namenswechsel. Es ist, aber egal.
Wir machen das jetzt trotzdem.
Mich macht sowas ja trotzdem. Ich stehe auf sowas, ja. Also ich mag diese riskanten Dinger, die, wo du ganz hart abschmieren kannst. Keine Ahnung warum. Ich mag sowas einfach.
Wir hatten auch schon lange nichts mehr sowas.
Also nee, genau.
Letztes Jahr zu deiner Rückkehr vielleicht. Vogelgate.
Ja, genau. Es ist so lustig. Jedes Mal, wenn ich Hostertalk in mein Telefon reinschreibe, kommt dann Vogel. Ja. Okay, also Popkunstseele, liebe Zuhörenden, manche von euch sind jetzt enttäuscht. Ich weiß, einige in der App haben geschrieben, boah, ich finde den Namen so cool, Cobains Erben, wieso wollt ihr den überhaupt wechseln? Ja, das ist der Grund. Wir möchten einfach gerne, dass Leute, die sich für diese Themen interessieren, aber uns noch gar nicht so gut kennen, vielleicht doch auch schneller wissen, worum es hier eigentlich geht und dass es nicht um Kurt Cobain und nicht um Grunge geht und den ganzen
Manchmal
Kram, sondern
schon.
Tatsächlich um Pop, um Kunst und die Seele, ja, also genau das, was draufsteht. Ne? Genau.
So ist es. So, dann können wir jetzt mal zum Inhaltlichen kommen.
Ja, genau.
Das war schon,
weil wir ja schon quasi fast da sind.
Ja, das war jetzt quasi so ein richtiges Hossa-Talk-Vorgeplänkel.
Das war kein Vorgeplänkel, das war eine ganz wichtige Information.
Auch wieder wahr.
Ja. Ja. Aber genau, der Bereich Seele, darum soll es heute gehen. Also wir wollen in Zukunft Leute einladen, die uns erzählen sollen, womit sie auftanken, welche Dinge in ihrem Leben ihnen wichtig sind, um den Alltagsstress, um den Druck, um ja, das, was das Leben ein bisschen beschwert, um das gut überstehen zu können. Und neu aufzutanken. Wir haben da schon ein paar ganz tolle Ideen. So ein bisschen überraschende Sachen, glaube ich, auch. Also, aber so von der Richtung kann man so denken, Sandra Beals Weinprobe, das haben ja ganz schön viele Leute von euch gehört. Das war ja auch eine wunderschöne Folge. So in die Richtung, genau. Und da haben wir uns überlegt, da könnten wir doch einfach mal den Anfang machen. Also, was unserer Seele gut tut.
Ja.
Ja.
Guter Punkt. Soll der Neue mal beginnen, finde ich.
Dachte ich auch. Fies,
ich hab's,
ne?
Ich habe es auch befürchtet. Was mir noch nicht so richtig klar ist.
Hast du doch schon
drüber
nachgedacht.
Ja, ich hab natürlich. Aber die Frage ist ja jetzt, mache ich jetzt einfach so eine Liste und sage, ich gehe gern schwimmen und basteln und Fahrrad fahren? Oder wie ausführlich wollen wir das gerne machen, die einzelnen Punkte?
Na,
das können wir jetzt entwickeln.
Genau, es wäre doch schön, wenn du nicht eine Liste nennst, sondern meinetwegen deine liebste Sache davon und dann erzählst du ein bisschen was dazu und dann kommt der nächste und der übernächste und dann gucken wir mal, wie die Zeit ist und dann kannst du noch einen zweiten Punkt nennen, also so irgendwie, oder? Weil Listen sind ja eigentlich immer blöd.
Ja, sag mal was Überraschendes, Marco.
Nee, ich fürchte, das ist echt extrem unüberraschend, weil das, was ich quasi oben auf der Liste hatte, ist wirklich kein bisschen überraschend. Aber es ist was wirklich auch schon sehr die Antwort auf die Frage ist. Also wenn ich mir überlege, was tut mir gut, wo tanke ich auf, was tue ich gerne, was tut meiner Seele gut, ist es tatsächlich im Moment und in den letzten Monaten und vielleicht sogar Jahren Lyrik lesen und schreiben.
Musik
Wirklich wahr.
Wirklich wahr.
Also genau das, was man erwarten konnte.
Ja.
Aber mal, aber
ich kann du das liest, auch.
Ja, aber darf ich noch kurz fragen, du liest Gedichte, um zu entspannen.
Ja.
Das finde ich, ja, find ich ja total geil, weil das würde ich auf den Gedanken würde ich nie kommen. Ich mag Gedichte, aber zur Entspannung, ich denke dann immer, oh Gott, jetzt muss ich mich hier für Cobains Erben durch so ein Ding. Und dann denke ich immer, oh, voll geil, voll geil. Aber ich käme nicht auf die Idee, nach einem harten Tag irgendwie, ich bin frustriert und alles Mögliche, oh, jetzt muss ich hier mal wieder so ein. Mal wieder Goethe lesen oder so.
Ja, also nee, also da ja, musst du natürlich auch vielleicht erstmal was finden, wo du auch Bock drauf hast. Also das ist, Goethe lese ich auch jetzt nicht so wahnsinnig oft, ehrlich gesagt. Aber ich finde gerade nach so einem vollen Tag oder wenn du so vollgeballert bist mit irgendwelchen Nachrichten und wieder irgendwelchen schlimmen Katastrophen und sowas, ist was halt Lyrik lesen macht, sogar noch so im Vergleich auch zum normalen Lesen. Das bringt dich ja auch manchmal runter, wenn du einfach einen Roman liest oder irgendeine spannende Geschichte, in die du eintauchen kannst oder irgendeine tolle Welt irgendwie. Aber das Lyriklesen, das will halt schon was von dir, das verstehe ich schon, was du meinst, Jay. Mhm. Das erfordert halt noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, habe ich so das Gefühl. Das will genau. Schon sowas wie Präsenz. Also du musst dich schon irgendwie dann wirklich auch bewusst damit hinsetzen und dem kurz deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenken. Und das, was es aber dann irgendwie tut, für mich zumindest, ist als so eine Fokussierung. Dadurch, dass ich dann darin abtauchen kann, in diese Sprache, in dieses Bild vielleicht, in diese Metapher, in diese Art, wie das irgendwie funktioniert, auch vielleicht in den Rhythmus, in den Sound. Dadurch fokussiere ich mich halt auf das und kann kurz dieses ganze Gedankenchaos, aus dem ich vielleicht gerade komme oder Stress oder Sorgen, also so ein bisschen ausblenden zumindest und mich auf was anderes cool. fokussieren, was mich so dann woanders hinbringt irgendwie. Und ich, also das ist wirklich ja auch echt nicht so überraschend und ein bisschen erwartbar, aber das holt mich schon total ab, wenn da so eine geile Formulierung drin ist, ne? Oder auch einfach nur ein Satz, der geil klingt, wenn man den spricht. Da denke ich mir schon so, ey, mehr muss das gar nicht können heute. Das ist schon so super. Das bringt mich jetzt auch ein bisschen durch den Tag.
Aber sag mal, weil da hätte ich nämlich gleich die nächste Frage. Wenn ich ein Gedicht lese, ist mein erster Gedanke, ich muss jetzt aufpassen, damit ich mitkriege, was der Autor mir sagen will. Also ich will rausfinden, worum geht's denn hier? Und je abstrakter es wird, umso schöner ist es natürlich manchmal auch diese Puzzlearbeit. Aber das steht bei mir im Vordergrund. Bei dir klingt es jetzt so als, und das ist natürlich eher mit Arbeit verbunden, mit Denkleistung. Du scheinst da mehr die Worte, die Sätze in dich aufzunehmen oder so. Erklär mal das ein bisschen, weil das ist für mich quasi, naja, nicht komplett neu, aber doch irgendwie nicht so, wie ich an so ein Gedicht rangehe.
Naja, vielleicht auch gar nicht so sehr die Worte und die Sätze, sondern auch eher das Gefühl, was da drin steckt. Also ich glaube, man könnte es vielleicht vergleichen. Wir hatten es ja neulich, ich glaube, das war, als wir hier die Poetry Talk-Runde gemacht haben. Da haben wir doch kurz auch nochmal über David Lynch und Nick Cave gesprochen. Und dass das möglicherweise ja fast sowas wie eine Art Mystiker-Kunst ist, die betreiben. Ne? Und so einen Film kannst du ja auch gucken und kannst dich danach natürlich hinsetzen und dir einen Kopf drüber machen, was hat das jetzt bedeutet, was will der Künstler uns damit sagen. Du kannst es aber auch einfach auf dich wirken lassen und irgendwie weggehen damit und denken, das war strange, ich habe es glaube ich auch nicht verstanden, aber irgendwie macht das was mit mir, irgendwie resoniert da was. Und ich glaube, das kannst du schon mit Gedichten auch machen. Also ich mache da jetzt auch im seltensten Fall eine Gedichtanalyse, ne? Dass ich mich da hinsetze und sage, ich muss jetzt alles rauskriegen, was da an Bedeutung und an Bildsprache, an Ideen vielleicht drinsteckt und an Doppeldeutigkeiten oder Mehrdeutigkeiten. So, manchmal mache ich das so für meinen Steady-Text, dass ich mal so ein Gedicht so auseinanderbaue, aber oft muss ich das auch selber 4 oder 5 oder 10 oder 100 Mal lesen, bis ich überhaupt da so auf die Spur komme, was es vielleicht sagen wollte. Aber ich glaube, so diese Bedeutungsebene im Sinne von welche Fakten werden hier kommuniziert, ist nicht immer oder wahrscheinlich sogar selten auch die Absicht von dem Gedicht. Das ist gar nicht so das Entscheidende. Und wenn du dich nur so auf das Dekodieren versteifst, das macht zwar Spaß schon auch und auch wirklich so ein Erfolgserlebnis zu haben, wenn man mal was entschlüsselt, ist cool. Aber ich glaube, das ist nicht der primäre Grund, warum man Spaß haben kann am Lyriklesen.
Auf jeden Fall ist es nicht der Grund für dich, also der, was dir besonders viel Spaß macht. Klingt für mich mehr nach einem sinnlichen Genießen von Sprache.
Mhm. Ja, so. würde ich auch sagen. Ja.
Ist ja vielleicht auch ein bisschen dann eher so wie Songs hören, wo man nicht auf den Text achtet. Da geht es ja auch mehr um das Klangerlebnis. Keine Ahnung, ist das ein Upbeat-Song oder ein Downbeat-Song? Ist der eher Rock'n'Roll oder eher sphärisch? Und dann gibt es dann da auch noch unter Umständen Gesang dazu und der singt was. Und wenn er auf Englisch ist, fällt es einem ja oft leicht, dann nur so Signalwörter wahrzunehmen wie Love und Ficken oder so. Bei deutschem Text ist es dann ein bisschen schwerer. Da achtet man dann schon, also mir geht es so auf das Inhaltliche. Aber ich wollte nur sagen, das ist dann vielleicht ein bisschen so. Ne? Dann, wenn ich so Songs höre, frage ich mich auch nicht immer, worum geht's denn hier gerade? Sondern tauche dann mehr in diese Klangwelt ein. Mhm.
Ja, ist vergleichbar. Auch wenn du so, was weiß ich, so Bands wie Bon Iver, der singt ja Englisch, aber so, da hast du auch das Gefühl, die Stimme ist eigentlich eher noch ein zusätzliches Instrument. Was der genau singt, ist, glaube ich, gar nicht so doll wichtig. Oder noch mehr auf die Spitze getrieben, so eine Band wie Sigur Rós zum Beispiel, der in so einer Fantasiesprache singt, wo es halt eigentlich im Grunde dann nur noch um Klanglichkeit und um Sound und um Ästhetik irgendwie geht. Also das kann man natürlich nicht hundertprozentig, glaube ich, immer auf alle Lyrik anwenden. Die will ja schon was sagen oft. Das ist ja ein Spiel und eine Arbeit mit Sprache. Und was da gesagt wird, ist ja nicht komplett egal. Aber so von der Richtung würde ich schon eher so sagen, als dass es da an dieser Klanglichkeit, an dieser Ästhetik von Musik wahrscheinlich näher dran jetzt als an einem Text aus einem Sachbuch, obwohl es beides Literatur ist.
Ja. Wann liest du denn Gedichte?
Meistens eher morgens tatsächlich. Das ist wahrscheinlich so das, was bei mir sowas wie, was früher mal stille Zeit war, noch so am nächsten Morgen.
Ja, genau.
Aber auch echt unterschiedlich. Oder wenn ich eben, wenn ich unterwegs bin, also manchmal auch im Zug oder keine Ahnung, wenn wir unterwegs sind und an irgendeinem schönen Ort sind, auf irgendeinem Campingplatz oder irgendwo am Wasser, am Meer oder sowas. So, das ist.
Aber ich glaube, ich finde das echt faszinierend, weil, wie gesagt, nochmal auf dieses Songbeispiel zurückgehend, also wenn es deutsche Texte sind, fällt es mir sehr schwer, nicht auf den Inhalt zu achten, quasi. Also das, was mir bei englischsprachig oder von mir aus irgendeiner Sprache, die ich gar nicht kenne, aber selbst bei Englisch fällt mir es relativ leicht, das so eher als Klangelement zu sehen. Aber bei deutschsprachiger geht das quasi auch mal, aber eigentlich immer schwerer. So, und von daher finde ich das faszinierend, dass du, dass du deutsche Lyrik liest.
Ja, nicht nur deutsche, auch viel englische tatsächlich.
Dann wäre das da schon wieder einfacher, aber also bei deutscher Lyrik, glaube ich, würde mir es echt schwer fallen, das nicht so, wie nennt man das, deduktiv zu lesen, sondern als Sprachwelt sozusagen. Also finde ich cool, dass du das kannst.
Ja. Ich musste gerade jetzt die Tage viel über Smells Like Teen Spirit nachdenken von Nirvana. Ich werde nämlich im Juni.
Wir ja alles lügen, was wir vorher gesagt haben. Genau. Jetzt reden wir doch über Nirvana.
Ich wollte gerade sagen, wie hieß der Sänger von denen nochmal?
Ich werde in der Gemeinde, der Kirchengemeinde, zu der ich gehöre, werde ich über das Lied predigen.
Ach, cool.
Smells Like Teen Spirit. Ja, und ich habe das einfach mal so vorgeschlagen und dachte, ist bestimmt gut. Und dann habe ich mir den Text halt nochmal durchgelesen und der macht halt auf den ersten, zweiten und auch dritten Blick gar nicht mal so viel Sinn. Also es gibt ja auch ganze Forenschlachten von Menschen, die sich einen Wolf interpretieren, was das wohl alles zu bedeuten hat und so. Ja. Und es gibt sehr schlüssige und interessante Deutungen dieses Textes. aber ich muss mich halt immer wieder daran erinnern, an den Moment, in dem ich dieses Lied das erste Mal gehört habe. Und deshalb rede ich jetzt gerade davon. Das Lied hat mir wahnsinnig viel bedeutet und auch wahnsinnig viel gesagt, aber natürlich habe ich von dem Text null verstanden.
Genau.
Ne?
Genau.
Und das macht halt immer wieder, also auf den Punkt komme ich ja immer wieder so in unseren Gesprächen, dass ja die ganze Form von etwas auch eine Sprache ja, ist, die auch Inhalt hat, ne? Auch was sagt. So.
Genau.
Und mich hat als jüngerer Mann, also das ist ja jetzt auch schon wieder sehr viele Jahre her, dass ich das gehört habe, 30, als jüngerer Mann hat mir das mega viel gesagt, weil ich mich in dieser Situation mit der ganzen Präsentation dieses Liedes total identifizieren konnte. Ne? Ich hatte das Gefühl, dieses Lied spricht zu mir. Ich hätte nur nicht verbalisieren können, was es mir sagt.
Genau.
Das fällt mir gerade jetzt ein, wo wir so über Gedichte lesen, reden und über die Frage, wieso docke ich da so an, wieso ziehe ich da gerade sowas raus, ohne das ganze Ding gleich auch dekodiert zu haben. So, das ist, finde ich, ein bisschen ähnlich.
Dazu fällt mir eine Liedzeile von Udo Lindenberg ein, schon uralt. Ich glaube, auf der Platte Der Detektiv ist es. Da singt er, als ich Bill Haley in meine Ohren bohrte, war ich ein Frischling, war gerade erst 10. Ich weiß nicht mehr, lalalala, ich verstand auch den Text nicht. Trotzdem konnte ich Bill gut verstehen.
Ah, ja. Ja, exakt. Cool. Ja, genau. Voll.
Ja, das ist genau. Das, ne?
Ja.
Ja.
Ja, cool. Ein bisschen was von Stille Zeit hat es dann ja aber schon. Dieses Gedicht
lesen. Ja, klar. Ich meine, es hat insofern was, weil du dich halt auch irgendwie sehr bewusst hinsetzt und was sehr Fokussiertes in dem Fall ja sogar auch liest irgendwie.
Ja.
Und ich würde sagen, das hat auch insofern schon Parallelen, weil ja auch zum Beispiel die biblischen Texte oder auch das Beten ist ja auch so eine besondere Form von Sprache. Ne? Also so, wenn du ein Gebet liest oder wenn du ein Gedicht liest, das ist beides irgendwie eine Form von Sprache. Da brauchst du nur die erste Zeile zu lesen, dann weißt du meistens schon, das ist eine andere Sprache, als ich jetzt in meinem Alltag in einem Gespräch verwenden würde. Die ist irgendwie, die will was anderes, die drückt was anderes, versucht was anderes auszudrücken. Und ich glaube aber, vielleicht der Unterschied bei mir zumindest jetzt zu früher mit diesem Stille Zeit machen ist, das will jetzt erstmal nichts mehr außer die Beschäftigung damit. Oder das ist nicht dafür da, irgendwen zu befriedigen oder irgendeine Pflicht zu erfüllen, sondern das mache ich, weil ich Bock drauf habe und weil ich hoffentlich was rausziehe. So.
Ja. Cool.
Ja.
Cool. Also spannend. Wie gesagt, das kann ich mir für mich gar nicht vorstellen. Das ist echt witzig. Aber ich finde das toll, dass du das, dass das wie aus der Pistole geschossen kommt. Ich lese Gedichte. Faszinierend.
Ich überlege die ganze Zeit, welchen Lyrikband ich dir mal empfehlen müsste, womit das vielleicht gut geht. Hast du dir, vielleicht fällt mir noch was ein bis
Ende des Gesprächs. Das klingt jetzt so, wie früher die Leute dann, ja, probier mal die gute Nachricht-Bibel.
Stimmt, hast du leider recht.
Das versteht man sogar.
Genau.
Wie ist es denn mit dir, Jay? Was tut deiner Seele gut?
Och, ich habe überlegt, als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich gedacht, ja, super. Und dann habe ich gedacht, ja, von mir wissen das die Leute doch eh schon. Ich bin ja relativ beschränkt ich bin natürlich sehr beschränkt, aber ich bin auch in meinen Entspannungsformen total vorhersagbar und gar nicht so riesenvariabel. Also und auf der Nummer 1, ich meine, das, ich traue mich gar nichts zu sagen, weil es eh alle schon wissen, aber da stehen natürlich Filme oder Fernsehserien.
Wir sind wirklich so fucking unoriginell.
Ja, echt. Ich meine, was willst du machen? Darüber haben wir ja nun schon auch oft gesprochen, aber für mich ist dieses Eintauchen in eine Geschichte, die ich, also Lesen tue ich ja zum Beispiel, früher habe ich echt viel gelesen, da ist tatsächlich, das mache ich nicht mehr, leider, weil Lesen auch eine andere Art von Entspannung ist, also ich meine jetzt Belletristik, das mache ich echt nur noch wirklich selten, das ist eigentlich echt schade, aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wann ich sonst die ganzen Filme und Serien gucken soll, wenn ich jetzt auch noch Romane lese. Ich kann nicht so gut, meinetwegen, wobei ich jetzt neulich habe ich mal wieder ein Hörbuch gehört, das hat mir meine Tochter geschickt und dann habe ich auch gedacht, okay, jetzt das muss ich pflichtschuldig wirklich tun und es war auch wirklich gut. Also vielleicht wären Hörbücher tatsächlich für mich dann nochmal eine Alternative. Ich habe das dann meistens Podcasts und so, aber das mit dem Hörbuch, das hat echt super gut funktioniert. Egal, Filme.
War das ein Sachbuch als Hörbuch oder war das ein Roman oder sowas?
Nee, es war ein Roman.
Ah ja, okay.
Es war ein Roman und ich dachte, es ist ein Podcast. Der hatte zwar wahnsinnig viele Folgen quasi da auf Spotify irgendwie und ich dachte, na okay, es ging ums Thema Feminismus und die Jolene hat es mir geschickt, um zu sagen, Alda, lies mal, damit du mal ein bisschen besser meine Welt verstehst, sozusagen. Und ich brauchte einen Augenblick, um zu merken, dass es eine Geschichte ist, sozusagen. Und für die habe ich dann echt 3 Wochen gebraucht oder länger sogar. Aber das war eigentlich total schön. Mein Gedanke, also warum ich das bisher, glaube ich, noch nie gemacht habe, war, dass ich immer dachte, ja, so eine halbe Stunde so ein Hörbuch, dann bist du ja ständig wieder raus und dann musst du neu anfangen. Podcast ist ja leichter, aber so eine Geschichte. Aber das war jetzt überhaupt kein Ding. Also das lief echt gut. Also vielleicht könnte ich das auch mal wieder mehr tun, weil ich ja immerhin viele Wege habe. Zur Schule laufe ich ja immer, da habe ich eine Dreiviertelstunde Zeit. Da konnte ich das schön hören. Aber ich höre halt auch gerne Podcasts. Also Podcasts hören ist, gut, das wär später auf der Liste. Aber Filme. Hey, ich habe, glaube ich, noch nie erzählt, dass ich wirklich Filme ziemlich gerne mag und da auch so eintauche. Ja.
Aber ich habe da schon eine Frage, weil du das ja nun schon mittlerweile auch beruflich machst. Bei diesem Podcast reden wir öfter über Serien und Filme. Dann bist du bei Popcorn Culture und das ist ja nun mittlerweile Teil deines Berufsbildes. Und dann ist es dann trotzdem so, dass dir das, ja, also dass es dann eine Form von Entspannung ist oder weißt du dich das ein bisschen?
Also es gibt natürlich Momente, wo ich das quasi beruflich tue, also meinetwegen jetzt irgendeine Serie für Popcorn Culture gucken oder wenn wir sagen, wir wollen über Civil War reden und ich dann irgendwie sage, okay, dann gucke ich mir den nochmal an. Ne? Und dann hat das sozusagen so auch was Berufliches. Aber auf der anderen Seite, das geht bei mir relativ schnell. Also der analytische Blick ist eh immer mit dabei. Aber selbst wenn ich jetzt weiß, ich gucke das für irgendeinen Podcast, den ich machen muss oder sonst was, ist eigentlich ganz schnell wenn mich die Geschichte packt, dass die mich in ihren Bann zieht und dass ich dann da drinne, also zumindest für die Zeit, wo ich es gucke und wenn es intensiver ist, mich dann danach noch darüber nachdenke und beschäftige, dass mich das sozusagen auf dieser Geschichtenebene, und da gibt es ja verschiedene Sachen, ne? Also es gibt die ästhetische Ebene, es gibt die reine Story-Ebene und es gibt die, wie das dann, also meinetwegen die Figuren, die ja von Schauspielern verkörpert werden und du denkst, das gibt's doch nicht, wie man diese Figur spielen kann. Ne? Das ist jetzt eine Metaebene, die aber doch was mit dem Ding zu tun hat. Genauso wie die ästhetische Ebene, zumindest wenn ich drüber nachdenke, meine Güte, was sind denn das für Kamerafahrten hier? Boah, ist ja irre, so. Also da schwappt das dann mal so hin und her zwischen dem Sog, diesem Immersiven, wo dich die Geschichte im Bann hält und du gleichzeitig feststellst, woran das liegt. Nämlich unter Umständen nicht nur an der Geschichte, sondern eben auch an der Form, der Ästhetik, an den Schauspielern und Schauspielerinnen, die das dann irgendwie machen. Und das ist für mich, also dieses Zusammenspiel, weil mich dieses Medium halt so interessiert und weil so viele Kunstformen bei Filmen auch zusammenkommen. Ja. Das finde ich irgendwie, das macht mich immer glücklich, wenn ich da sitze und eine, nicht nur eine tolle Geschichte sehe, sondern die auch noch ganz stark präsentiert ist und es mir auffällt. Und ich dabei denke, boah, und das wirkt gerade weil. Oder das hinterlässt dieses Gefühl, weil und so weiter. Oder das knüpft an die und die Sage oder an den und den Film. Ne? So, und in meinem Kopf, vielleicht ist es ja auch so, als ADHSler bietet Film einfach super viel, wo der Kopf hin und her springen kann. Mal auf den Soundtrack, mal auf die Schauspielerei. Und vielleicht braucht es für mich genau das, um mich irgendwie zu konzentrieren auf dieses Ding.
Ja. Kannst du sagen, wann das so angefangen hat, die Faszination für dieses Medium? Also was war so der erste Film, den du gesehen hast, wo du gedacht hast, Alter, Filme und diese Art Geschichten zu erzählen, wie geil ist das denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich, also diesen Gedanken, boah, Filme sind's für mich, das hat natürlich lang gedauert, das denkst du ja als Kind noch nicht oder so. Aber ich weiß, dass ich als Kind im Fernsehen schon gerne Filme gesehen habe. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, was mein erster Kinofilm war. Also ich weiß, dass ich mit meiner Mutter, muss 79 in oder 79, glaube ich, in Superman gewesen bin und Star Wars und sowas. Und das mich natürlich wahnsinnig fasziniert hat, so in so einer jungen, kleiner jungen Manie. So. Und da achtet man natürlich noch gar nicht auf, oh Mann, der kann ja fliegen, sondern du, boah, der kann fliegen. Also der, ne, da guckst du nicht, wie haben sie denn das gemacht, sondern denkst, geil, der kann fliegen. So, ja.
Ja, voll.
Ja. Und ja, und diese Disney-Dinger, die es dann auch im Fernsehen zum Teil gab, und Bernhard und Bianca und wie die alle hießen, also so, da, ich erinnere mich schon an so einige Kindersachen und dann war immer wichtig, also heutzutage schaue ich ja keine Trailer mehr oder kaum, aber damals die Trailer vor dem Film, die dir angekündigt haben, was da noch kommt.
Das weiß ich auch noch.
Ja. Und die haben mich dann immer so angefixt, dass ich irgendwie dann irgendwie dachte, okay, den muss ich sehen, den muss ich sehen. Also die haben genau das erreicht, was sie sollten. Genau. Ja. Und ich weiß auch nicht, das ist so wie wenn der Dealer irgendwie sagt, du, ich gebe dir heute mal 10% Rabatt und du sagst, ja, her damit. Und dann stehst du nächste Woche wieder an der Ecke. Also.
Genau.
Voll. Sehr gut.
Ich finde ja aber, da ist gar nicht so ein großer Unterschied zwischen den beiden Dingen, die ihr gesagt habt, weil ihr habt beide gesagt, ihr freut euch über darüber, wenn etwas gut gelungen ist, wenn jemand eine gute Form gefunden hat, eine gute Sprache gefunden hat, ein gutes Bild gefunden hat. Jay, du hast gesagt, manche Schauspielerleistung begeistert dich, mancher Einsatz der Musik oder so, und das klang bei dir auch ganz ähnlich, Marco, also Formulierungen, toll gewählte Sprache oder so?
Ja, durchaus. Also ich würde sogar auch sagen, das hat ja auch tatsächlich viel mit dem zu tun, was ich beruflich mache, aber das weiß ich nicht, das ist, da habe ich wahrscheinlich einfach auch Glück, dass ich beruflich das machen kann, was mir halt auch einfach sehr viel Spaß macht. Also das, ich habe da eigentlich nie das Gefühl, ich arbeite jetzt gerade, obwohl es oft auch mit der Arbeit dann was zu tun hat, aber das ist tatsächlich mehr Genuss als alles andere, das stimmt schon.
Übrigens zum Thema Schauspieler fällt mir gerade noch ein tolles Zitat von Hitchcock ein, der nämlich mal sagte, Dialog ist das, was passiert, während die Gesichter der Schauspieler die Geschichte erzählen.
Okay.
Saugeiler Satz, oder?
Mhm. Ja. Großartig.
Dialoge sind das, was so nebenbei passiert, während die Gesichter der Schauspieler die Geschichte erzählen.
Oh, das ist wirklich
das ist stark,
cool. Ne? Gut.
Ja.
Und in welchem Leben nicht drauf gekommen?
Ja.
sowieso. Ja, also jemand, der dir die Geschichten schreibt.
Ja, genau.
Bei meinen Dialogen sieht man die Gesichter leider nicht.
Ja, genau, klar. Als Autor ist es natürlich nochmal anders, ne?
Ja, genau. Also, es ist cool. Das ist echt geiler, geiler Blick. Ja.
Ja, finde ich auch. Und es gibt natürlich auch bei mir Unterschiede stimmungsmäßig. Also zum Beispiel, wenn ich echt irgendwie groggy und fertig bin, dann gucke ich am liebsten irgendwas, wo es knallt und rumst und Leute erschossen werden. Also eher so Action, Unterhaltung, Puff und Peng. Da gucke ich jetzt weniger Arthouse. Und ich muss auch sagen, sozusagen als, weil wir ja sagen, was tut deiner Seele gut, an Arthouse wage ich mich, gerade wenn es mir nicht so gut geht, nicht so gerne ran. Weil ich die Befürchtung habe, dass es mich runterzieht oder dass es zu düster wird oder so. Ich habe dann schon ganz oft genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Es gibt ja, also A, kann es auch helfen, düstere Dinge zu sehen, um mal die Szenerie zu wechseln, quasi. Also ein anderes Düster sich anzugucken als das eigene gerade. Stimmt. Aber in der Regel greife ich dann doch eher auf Unterhaltsames zurück. Weil ich das, weil mir das dann zu viel ist vom Anspruch her, den ich dann auch mit Arthouse oder sowas verbinde. Dass ich denke, ich muss das, das kann ich mir nicht einfach reinballern oder so.
Ja. Ey, aber was ich schon immer mal wissen wollte, wie findest du all diese Filme und Serien eigentlich? Also nicht wie findest du die gut oder schlecht, sondern du kommst immer wieder mit irgendwelchen Titeln um die Ecke, von denen ich bisher noch nichts gehört habe. Und dann irgendwann höre ich die woanders auch und denke, ah ja, stimmt, da hat der Jamie schon von erzählt, ne? Wie entdeckst du die?
Ja, na gut, ich, keine Ahnung, ich lese im Internet irgendwelche, weißt du, es wird doch immer so bei Google, kennt dich doch ganz gut und es zeigt dir immer Artikel, wo es ziemlich sicher weiß, dass du draufklicken wirst.
Weil
irgend so ein Codewort drin steht, Harry Potter, ja, oder keine Ahnung, Sci-Fi, weißt du? Und dann lese ich dann da über irgendwelche Filme oder Serien. Ja, keine Ahnung, so irgendwie. Das beschäftigt mich quasi.
Die Plattformen an sich funktionieren ja auch so, ne? Wenn du Netflix aufmachst oder Amazon Prime, dann sagt dir das ja auch, ja, guck mal, die 10 hast du neulich geguckt, die hast du nochmal 10 andere, geht so in die ähnliche Richtung.
Genau.
Und oft genug passt es auch, ehrlich gesagt.
Genau. Also so irgendwie, ich kann dir gar nicht so ganz. Und jetzt mein, gerade was Filme angeht, bin ich auch noch ein bisschen wacher, als was Serien angeht. Also sprich, da interessiert mich auch, was rauskommt quasi. Also ich gehe ja nicht so, ich gehe nicht so oft mehr ins Kino. Das habe ich tatsächlich ja früher, also in den Anfang der, Ende der 90er, Anfang der 2000er war ich im Jahrhundert mal im Kino oder so.
Ja.
Da war ich wirklich viel im Kino. Jetzt bin ich, keine Ahnung, dreimal oder fünfmal im Kino, wenn es hochkommt. Das habe ich, habe halt einen großen Fernseher, wisst ihr ja, und zu Hause, dann kann man halt mal auf Pause drücken und eine Zigarette rauchen gehen und so. Also das hat schon ja eben seine sehr angenehmen Seiten, das zu Hause zu machen.
Ja, stimmt.
Und ich bin auch ein Alleingucker. Das vielleicht noch als letztes, dann können wir mal zu dir gehen, Goofy. Aber ich bin ja auch ein Alleingucker. Ich gucke gerne allein für mich, weil ich dann eben tatsächlich auch eben, keine Ahnung, auf Pause drücken kann und mir Gedanken drüber machen kann. So.
Also und das ist kein soziales Ereignis für dich?
Nee, also ich, in der Regel, ehrlich, also in 80-90% nicht. Neulich haben wir mal mit einer Gruppe, weil wir jetzt dann zum Musical gegangen sind, die Rocky Horror Picture Show mal wieder gesehen. Und den musst du natürlich als Gruppe gucken. Das geht quasi, also der ist als Gruppe einfach immer besser, als wenn du ihn alleine guckst. Überhaupt keine Frage. Es gibt Filme, die musst du als soziales Event feiern, aber in der Regel bin ich tatsächlich ein Alleinegucker. Also ich gucke natürlich auch mal mit meiner Frau oder so mit Freunden oder so, aber die anderen interessieren mich nicht. Ich will ja in den Film rein, weißt du?
Ja. Finde ich sehr interessant. Das bereitet ein Thema vor, auf das ich gleich nochmal zurückkommen möchte, wenn ich meinen Kram
gesagt habe. Jetzt kommen wir mal zu dir.
Ja, ich muss jetzt ein bisschen was richtig Originelles wahrscheinlich.
Ja, genau. Genau. Jetzt kommt wahrscheinlich ich flechte aus Blättern irgendwelche Löffel oder so.
Das wäre toll.
Während wir so die absoluten Rübennasen sind, die das machen, was ihr alle wissen, wird der Goofy jetzt hier, pass auf. tibetanische Tänze oder so.
Nein, ich sage jetzt natürlich nicht, ich male beschreiben oder so. Nee, aber ich bin auf zwei Sachen gekommen, zwischen denen ich mich nicht entscheiden kann. Kochen oder wandern.
Hätte ja, ich auch, cool, weil finde ich auch nicht so überraschend.
Nee. Wer mich kennt, kann jetzt nicht so überrascht sein eigentlich.
Ich war eben noch kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen im Supermarkt und als ich da so durchgelaufen bin, dachte ich so, vielleicht sagt der Gofi was mit Kochen, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Habe ich so gedacht, während ich da so lang ging. Irgendwie so.
Ja, und genau, du kennst mich halt. Ja, das ist tatsächlich etwas, was mich, was ich wirklich gerne mache und was mir hilft, bei mir selbst anzukommen.
Ja.
So. Und ich glaube, was für mich daran wichtig ist, also es gibt natürlich ganz viele Dinge, die mir am Kochen wichtig sind. Also das Sinnliche ist mir für mich total wichtig, also Geschmack, ne? Und dann empfinde ich das eben natürlich aber schon als eine kreative Arbeit. Also das Schöpferische macht mich irgendwie an. Klar, deshalb bin ich Künstler geworden beruflich, weil ich das so gerne mache und weil ich darin für mich so viel finde. Nur beim Kochen stehe ich nicht unter dem Druck, dass es gelingen muss. Und das ist für mich das Erholsame dabei. Weißt du, was ich meine? Also, wenn ich einen Text schreibe, bin ich mir meiner Sache schon recht sicher. Aber ich will natürlich, dass er gut wird. Wenn er nicht gut wird, bin ich echt enttäuscht. Bei einem Bild noch schlimmer. Ich kann überhaupt nicht malen. Ich mal zwar, aber ich kann überhaupt nicht malen. Und es ist jedes Mal wieder so das Gefühl, was machst du hier eigentlich? Bist du blöd? Mach doch mal was du gut kannst oder so. Ne? Beim Kochen, ich kann ganz gut kochen. Ich bin kein Megakoch, aber ich kann ganz gut kochen. Und es erfüllt mich einfach mit großer Freude, wenn dabei etwas rauskommt, was lecker ist.
Ja.
Und lecker finde ich einfach mega. Also ich liebe lecker. Ne? Das finde ich einfach so ein schönes Erlebnis, was zu essen, was ich wirklich lecker finde. Das macht mich so glücklich irgendwie. Es gibt ganz, ganz wenig Dinge im Leben, die mich so glücklich machen können wie lecker. Und das halt vorzubereiten, dann auch, also ich empfinde das auch irgendwie als meditativ. Ich kann dabei was hören, einen Podcast oder Musik, muss ich aber nicht. Die geilste Party, die ich persönlich kenne, ist Wein zu trinken, laut Musik zu hören und dabei zu kochen. Das ist für mich die geilste Party, die es gibt. Dann fange ich sogar an, in der Küche zu tanzen.
Ja, geil.
Weil dann bin ich komplett in Trance. Ne? So.
Ja.
Brauche ich aber nicht unbedingt. Es reicht mir auch einfach, konzentriert daran zu arbeiten an diesem Gericht. Und wenn es dann fertig ist, finde ich es natürlich schon schön, wenn ich das anderen zeigen kann. Und wenn die dann sagen, oh, lecker, dann ist sozusagen das Ziel erreicht, ne?
Ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage, weil du ja eben sagtest, es geht nicht um das Resultat,
ja,
ne, wie wenn du einen Text schreibst oder so. Aber du kochst doch in der Regel wahrscheinlich auch meinetwegen für deine Söhne oder so. Also,
ja, es geht schon um das Resultat, aber es ist nicht schlimm, wenn es nicht gelingt.
Ah.
Ich habe da nicht so ein Versagensgefühl sozusagen.
Ja.
Ich ärgere mich zwar, also ich bin derjenige, der sich am lautesten über mein Essen ärgert, wenn es nicht gelungen ist.
Ja.
Dann sagt die Stini manchmal, ist doch nicht so schlimm, schmeckt doch super. Und ich sage, du weißt überhaupt nicht, was ich wollte. Also ich bin dann schon irgendwie sauer, ne? Aber ist nicht schlimm. Dann scheiße, ist halt nicht gelungen, wurscht. Aber dann ist es nicht so schlimm.
Ja.
Wenn ich bei anderen Dingen, die mir wirklich wichtig sind, ein guter Text zum Beispiel, und der gelingt nicht, bin ich betrübt. So, dann denke ich so, fuck, shit, ist nicht gut geworden. So.
Aber das
beim Essen ist es ja letztlich irgendwie folgenlos.
Das finde ich total interessant. Das würde ich eigentlich gern mal rausfinden, was das ist, weil bei mir wäre es, glaube ich, genau andersrum. Also echt? Wenn ich jetzt einfach so für mich an einem Text arbeite und der wird erstmal nichts oder das gelingt mir nicht, was ich versuche, dann denke ich mir so, ja, schade, egal, blöd, versuche ich morgen nochmal oder vielleicht muss da noch ein bisschen liegen. Wenn ich jetzt hier mich in die Küche stelle, um das Mittagessen zu machen und das gelingt mir irgendwie nicht, dann wäre ich schon ziemlich sauer, ehrlich gesagt.
Wirklich?
So, jetzt scheiße, das hat jetzt lang gedauert und jetzt habe ich hier auch diese ganzen Zutaten verbraucht und jetzt kann ich es alles wegwerfen oder es schmeckt nicht gut. Das ist doch ärgerlich. Das andere ist nicht so schlimm, finde ich. Also es ist genau andersrum. Ja.
Stimmt, also finde ich auch irgendwie schlüssiger, was du gerade von dir gesagt hast.
Nee, gar nicht. Es ist einfach nur eine andere Herangehensweise wahrscheinlich.
Ja. Ja. Und? Naja. Ja, stimmt schon. Also für mich hat das was Meditatives, glaube ich. Ist für mich eine Form von Meditation. Also mich dieser Arbeit zu widmen. Eine Zwiebel klein zu schneiden, das ist keine große Kunst, ne? Aber man muss es halt tun und währenddessen denke ich über irgendwas nach oder so. Also es hat schon irgendwie sowas Kontemplatives für mich, die Arbeit.
Ja, das verstehe ich übrigens gut.
Was mit Sinnlichkeit zu tun hat, finde ich besonders befriedigend.
Ja, das verstehe ich gut. Dieses Kontemplative, das empfinde ich durchaus auch beim Kochen. Ich höre dann meistens tatsächlich Podcasts, ja. Aber trotzdem, so diese kleinen Arbeiten, dieses Schnippeln und wenn du keinen Zeitdruck hast, das dann irgendwie in die Pfanne zu machen und dann brutzelt das so schön und
es riecht geil
und so. Ja, das verstehe ich gut. Kochst du nach Rezept oder nach Schnauze?
Oft nutze ich Rezepte, um überhaupt auf die Idee zu kommen. Und irgendwann benutze ich die Rezepte dann nicht mehr und mache das aus dem Gedächtnis und dann fängt das an, sich zu ändern. Ich mache aber manche Dinge auch einfach so, weil ich denke, das müsste eigentlich passen. Und dann probiere ich was aus und meistens passt es auch, weil ich mittlerweile so viel gekocht habe, dass ich das schon abschätzen kann, ne, ungefähr, ob das hinhaut oder nicht. Die größten Fehler, die mir mittlerweile passiert, sind entweder Kombinationen, die in keinem Internet drin stehen und die ich aber unbedingt mal ausprobieren wollte. Oder wenn ich mich halt verwürze. So.
Ja.
Also ich würze mutig. Ne? Bei mir knallt es und manchmal knallt es einfach zu doll und ich denke so, shit, das war nicht gut. Aber,
kannst du uns mal erzählen, was so deine schiefgegangene Kombination, die nicht im Internet zu finden ist, gewesen ist, dass wir mal so einen kleinen Einblick in die Kochwelt des Herrn Gofi Müller kriegen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern, aber ich glaube, ich habe mal irgendwas mit Senf gemacht, wo der nicht rein gehört hat, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr, was das war, aber es war so, nee, das war nicht gut. Und gerne mag, ist, wenn so, also manchmal benutze ich Limettensaft, um ein bisschen Säure reinzubringen, aber das hat dann ja auch was Fruchtiges so. Und das, ich glaube, da habe ich auch schon mal die eine oder andere Kombination dann gewählt, wo das dann auch keine gute Idee gewesen ist, wo ich gedacht habe, das müsste da nicht passen, war es dann aber nicht. Aber ich kann mich nicht mehr, ich verdränge auch, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ein großer Verdränger. Niederlagen vergesse ich irgendwann. Beim Kochen zumindest.
Ja, ist ja wundervoll.
Dann denke ich so, ja gut, scheiß drauf, hat nicht funktioniert. Und ich habe dann aber wieder irgendwie Lust auf was Neues. Und das heißt, dass in meinem Rückspiegel verschwinden Dinge sehr, sehr schnell. So, was das angeht. Ich weiß es wirklich nicht mehr.
Und du packst ja auch manchmal, oder einmal zumindest jetzt, Rezepte in deinen Goofy-Kram. Ne, haben wir da nicht sogar auch auf der Tour jemanden getroffen, die gesagt hat, ich habe dein Rezept nachgekocht und sowas? Ist ja auch ganz geil eigentlich.
Genau, die Martina, die hat meinen veganen Döner gemacht. Der schmeckt auch wirklich lecker. Den habe ich aber ehrlich gesagt aus dem Internet. Das war auch der Algorithmus, weil Instagram weiß, dass ich mich auch für Kochen interessiere. Und da habe ich jemanden gesehen, der mit dem Kartoffelschäler den geräucherten Tofu so in feine Dinger geschnibbelt hat und dann so einen Döner gemacht hat und ich habe gedacht, ist das eine geile Idee? Und da habe ich das ausprobiert und es schmeckt wirklich mega. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen weiterentwickelt, aber das war so, wow, geil, das ist ja cool. Das will ich unbedingt ausprobieren.
Und nur mal, weil ich das Rezept nicht gelesen habe, aber jetzt natürlich heiß bin, wird der erst angebraten, der geräucherte Tofu, oder einfach aus der Packung raus?
Nee, du nimmst den aus der Packung, du kaufst den ja meistens als Block.
Ja, genau.
Und dann schneidest du den mit einem Kartoffelschäler in ziemlich feine, geschnetzelte Streifen. Und was ich dann mache, ist, dass ich das in eine Schale tue, in eine Schüssel, da eine gewürfelte Zwiebel dazu tue, den ziemlich ordentlich mit Sesamöl anmache und mit ziemlich viel Sojasauce. Weil das Sesamöl und die Sojasauce bringen dem Ganzen nochmal so ein bisschen leckeren Geschmack. Das hat dann richtig Power, ne? Und das breitest du dann auf einem Blech aus und röstest das im Ofen für vielleicht 20 Minuten. Cool. Und dann wird der richtig kross.
Ja.
Je länger du wartest, ne, wird der richtig kross. Wenn er, und frisch aus dem Ofen. Dazu dann eben, klar, Fladenbrot, was man so kennt. Und für die Soße ist es wichtig, also ich mache dann natürlich Joghurtsoße. Und natürlich nehme ich Knoblauch, weil ja, das halt ballern muss. Und dann brauchst du nicht mehr viel. Du brauchst noch frische Kräuter, zum Beispiel Dill oder Petersilie. Du nimmst ein bisschen Limettensaft dazu und Sesammus, das heißt Tahini. Das macht man auch in Hummus rein zum Beispiel. Ne? Das muss da rein. Aha. Sonst schmeckt das nicht geil.
Aha.
Sonst schmeckt das nur nach Joghurt mit Knoblauch. Aber wenn da noch Tahini reinkommt, dann schmeckt's geil.
Und Tahini ist nochmal was?
Tahini ist Sesammus. Das ist Sesammus. Okay. Das kannst du in guten Supermärkten, zum Beispiel bei uns Teegut, ne, hat das im Regal.
Und das schmiert man dann so in die Flade rein?
Das mixt du in die Joghurtsoße rein.
In die Joghurtsoße rein.
Dann machst du in die Joghurtsoße rein und machst so Pfeffer und Salz ein bisschen ran. Und mehr brauchst du es aber nicht. Du brauchst Joghurt, Knoblauch, frische Kräuter, Tahini, Limettensaft, Salz, Pfeffer. Eigentlich ganz easy. Und das mixt du und das gibt dem ganzen Pep. Und dann hast du halt einfach einen Salat und dein Brot und mega lecker.
Voll richtig geile gut. Idee, ey. Das muss ich auch mal machen. Das muss ich auch mal machen, ey.
Und es ist, also das ist natürlich vegetarisch, weil der Joghurt ist ja nicht vegan. Aber theoretisch könnte man natürlich, wenn man ganz hart drauf ist, da irgendwie auch noch eine vegane Variante machen. Aber ich nehme dann schon den Joghurt aus Milch. So. Aber ist gesund, glaube ich. Schätze ich mal.
Super. Muss ich mir merken, ungefähr bei einer Stunde dieses Talks, dass ich die Stelle finde und während dem Kochen mir das von Gofi nochmal erklären lasse.
Ja, irgendjemand hat mir mal gesagt, ich soll mal ein Kochbuch schreiben, weil hin und wieder bringe ich in meinem Newsletter mal ein Kochrezept. Ja, genau. Manche Leute schreiben mich nochmal an und sagen, wie geht nochmal diese vegane Spaghetti Bolognese? Ich weiß nicht mehr, wie das geht.
Ja. Was hast du gerade gemacht, Marco?
Ich habe gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass das noch so eine Ergänzung zu Goofys künstlerischer Vita irgendwann ist. Also sehe ich total vor mir, dass du auch noch ein Kochbuch rausbringst irgendwie.
Ja, vielleicht mache ich das irgendwann mal.
Irgendwie so und dann kriegst du hier den mega Durchbruch als der progressive Jamie Oliver.
Weißt du, so. Goofy Lengi.
Genau.
Otto Lengi, genau. Ja, genau. Das ist auch lecker.
Ey, aber guckst du auch gerne dann so Kochsachen, also so Sendungen, wo Leute irgendwie so fancy kochen oder irgendwie so abgefahrene Sachen machen, oder kochst
ich
du nur
das
einfach
nicht
selber
mehr.
Gerne?
Ich habe das früher eine Zeit lang sehr, sehr gerne gemacht, weil ich tatsächlich Menschen auch gerne dabei zuschaue, wie sie kochen.
Das ist mir ein absolutes Rätsel. Das ist mir ein absolutes,
ich finde das völlig, nee, Rätsel. Wie man das so viele geile Ideen sind. So. Genau, da bin ich ja noch nie drauf gekommen. Wie geil ist das denn?
Okay, nee, okay, stimmt. Und also wenn das einen so interessiert, dann natürlich. Aber sich eine Kochsendung anzuschauen, ist für mich so wie mir ein Autorennen anzugucken. Das verstehe ich auch nicht, warum man das im Fernsehen macht. Also, weißt du, also.
Ja, nee, tatsächlich koche ich lieber selbst, als dass ich es mir anschaue. Aber ich finde das schon auch interessant. Da kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber jetzt die eine Sache, auf die ich gerne hinaus möchte. Ne? Weil es ja, bei mir ist es so, wenn ich meiner Seele was gut tun möchte, dann suche ich nach Sachen, die mich zu mir selbst führen, glaube ich.
Mhm.
Und zum Beispiel bei dir, Jay, bin ich mir nicht so sicher, ob das dasselbe ist.
Ja, stimmt.
Ob du nicht nach Sachen suchst, die dich von dir wegführen, quasi.
Ja, genau.
So.
Ja, genau.
Oder?
Ja, genau. Also, stimmt. Genau,
und bei Marco weiß ich jetzt nicht genau, was bei dir da der Deal ist.
Ich bin mir auch gerade unsicher. Ich muss da noch drüber nachdenken, ein bisschen, glaube ich.
Also bei mir, sage ich mal so, da in meinem Kopf ja so viel los ist, ne, muss ich entweder irgendwie zur Ruhe kommen, aber, nee, genau, ich eigentlich, also denn Filme oder Serien helfen mir, aus meinem Denk- Ding irgendwie rauszukommen und in was, in vorgegebenen Bahnen zu denken. Ne? Das ist ja das. Ne? Man guckt dann anderen Leuten beim Leben zu und freut sich, wie die scheitern oder es meistern oder so und wird auch emotional mit reingezogen, im besten Fall. Und dann kriegt man Abstand von sich selber. Also ich bin eigentlich nie jemand, der vergisst, dass er guckt. Also es gibt ja Leute, die können auch keine Horrorfilme sehen oder so, weil die den Unterschied zwischen dem, was sie sehen und was real ist, irgendwann nicht mehr zu fassen kriegen.
So geht mir das.
Ja, und bei mir ist es gar nicht. Ne? Ich weiß immer, ich gucke nur einen Film. Ja. Das ist nicht wirklich, das ist und so weiter. Ah. Also der kann mich schon ganz schön in den Bann ziehen. Oder der kann mich auch erschrecken natürlich, wenn so ein Jumpscare kommt und uah, so, ne? Logisch. Ja. Oder eben auch traurig machen. Ne? Ja. Also der kann mich schon emotional. Und trotzdem weiß ich immer, ist nur Kino. Ja, alles halb so schlimm, wie die Rocker monoton singen. Genau. Aber auf die Ursprungsfrage zurück. Ich glaube tatsächlich, dieses zu mir, also ich brauche diesen Umweg quasi von mir weg in eine fremde Geschichte. Und dort kann ich dann Rückschlüsse auf mich und mein eigenes Leben ziehen. Aber du hast vollkommen recht, Gofi, ich glaube, bei mir geht's, also ich muss von mir wegkommen,
ja.
um mich entspannen zu können, damit meine Seele was hat, was ihr gut tut.
Interessant.
Ja. Glaube ich.
Hm. Marco, wie ist das bei dir?
Ich glaube, es ist nicht ganz so, weil ich, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, also wenn ich mich jetzt da hinsetze und ein Gedicht lese, ist das nicht nur Eskapismus oder nicht nur in diese andere Welt oder in diese andere Form mich reinbegeben, damit ich irgendwie was anderes denke. Es ist vielleicht so ein Fokuspunkt suchen schon, um irgendwie so einen Ruhepunkt zu finden auch. Aber ich glaube, es hat auch so viel mit mir so als Persönlichkeit per se schon zu tun. Also das ist, das passt schon irgendwie ganz gut. Da komme ich schon sehr zu mir, indem ich einfach nur da sitze und das Buch aufschlage irgendwie. Und ich glaube, das hat diesen Umweg nicht so doll zumindest, so wie das, was Jay beschreibt, dass es erstmal so irgendwo so ganz, ganz weiten Anlauf nimmt und sich in diese andere Welt und in diese andere Geschichte reinbegibt, um dann wieder bei sich zu landen. Ich glaube, das ist schon in dem Moment, wo ich mir wirklich diese Zeit nehme, bin ich schon ziemlich nah an mir selbst vielleicht. Ist ja auch cool. Nicht immer so, ne? Also es ist ja auch, manchmal fange ich an zu lesen, denke, interessiert mich jetzt irgendwie doch nicht und keine Zeit mehr und außerdem klingelt auch das Handy und dann ist auch Schluss, ne? Irgendwie. Also das ist, ich will das auch gar nicht so krass glorifizieren, ne? Die Momente, wo das wirklich mal so richtig gut funktioniert, dass du denkst, das war jetzt was, wo wirklich die Seele so richtig was von hat, das ist ja auch längst nicht jedes Mal so irgendwie.
Also ist so auch beim Kochen ja so, ist ja auch ganz oft auch Alltagsgebrauchskochen. Irgendjemand muss jetzt Essen auf den Tisch haben. Ich mache das mal schnell. Es ist auch nicht, dass es jedes Mal eine Meditation ist, ne?
Ja, genau.
Klar, aber genau. So im Idealfall vielleicht, ne? Ja. So der ideale
Fall. Genau, ich würde ja sagen, das, was wir genannt haben, das ist ja das, was für uns am ehesten das Potenzial hat, das zu tun irgendwie.
Genau.
So.
Genau. Ich bin immer ein bisschen neidisch auf Leute, die so eine, also so wie du das schilderst, Gofi, im besten Fall meinetwegen so eine rhythmische Handlung und Kochen und lalala und dabei eben so, du nennst das zu dir kommen. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss von mir wegkommen. Genau, also vielleicht meint es gar nicht so viel Unterschiedliches, aber ich bin trotzdem immer neidisch auf Leute, die quasi mit sich selbst zur Ruhe kommen können. Ich muss erstmal von mir wegkommen, um Ruhe zu finden.
Zur Ruhe irgendwie zu kommen.
So. Ja, ist witzig, ne?
Ja, ist schon interessant, finde ich. Also, weil ich dich kenne, kann ich das sehr gut verstehen, was du sagst. Für mich selber käme das nicht in Frage. Ja. Also, ja, genau. Ich habe in meinem Leben manchmal solche Entfremdungsmomente gab, so Selbstentfremdungsmomente, wo ich gemerkt habe, da passiert jetzt gerade was in mir, was mir überhaupt nicht gut tut. So. Mhm. Also Stressmomente, Druck von außen, Erwartungsdruck, keine Ahnung, du musst performen, irgendwie so, ne? Oder du machst eine Aufgabe, auf die du gar keinen Bock hast, du repräsentierst irgendwas, wohinter du nicht stehen kannst. Diese Dinge, das habe ich immer so als eine Form von Selbstentfremdung empfunden.
Ja.
Und eben dieses, das Künstlerische oder eben auch das sinnliche Arbeiten oder so, das waren eben die Momente, die mich zu mir zurückgeführt haben. Das habe ich dann irgendwie als sozusagen als heilsam empfunden. Ja. Also das ist überhaupt der Grund, warum ich zum Kunstmachen gekommen bin.
Ja, genau.
Aber ganz unreflektiert. Ich habe nur irgendwas getan, wo ich gemerkt habe, oh, das tut mir aber gut. Und dann habe ich später darüber nachgedacht, warum tut mir das eigentlich gut? Ne? Und das war dann sozusagen das, was ich glaubte, daraus verstanden zu haben. Also es hilft mir, bei mir zu sein. So.
Genau.
So, ich stelle mir ehrlich gesagt Ergotherapie so ähnlich vor. So. Ja, also, ja. Malen Sie mal das, Herr Müller, oder töpfern Sie mal eine Tasse, Herr Müller, oder so. Einfach um mal wieder, machen Sie mal was mit den Händen, Herr Müller, um mal wieder irgendwie mal sich zu erden. So, ne? So empfinde ich das. Bisschen. Ja.
Aber das ist natürlich also, auch so ein bisschen das, was du eben gefragt hast, ne? Die Gefahr steckt da ja so ein bisschen drin, wenn man irgendwann merkt, das ist eigentlich das, was mir gut tut, ein Bild zu malen zum Beispiel, ne? Dann machst du das ganz viel und gehst da ganz viel drin auf und es tut dir wahnsinnig gut und dann merkst du, ich habe jetzt 30 Bilder, könnte man eigentlich eine Ausstellung machen, ne? Könnte man auch Bilder verkaufen, dann machst du es auf einmal beruflich und das ist, Richtig. Also das scheint jetzt ja nicht das große Problem von uns drei zu sein, das ist aber mitunter manchmal ein Problem, ne? Also dass Menschen aus diesem, das tut mir gut heraus, was Schöpferisches, Kreatives tun, was dann auch wieder ein Job wird, der auch wieder Stresspotenzial hat. Ne? Und dann hast du dir eigentlich die eine Ressource schon mal weggenommen und musst dir wieder eine neue suchen, im schlimmsten Fall.
Genau.
Ja, stimmt.
Absolut. Ja, das ist nämlich wirklich ein Problem, finde ich. Ja? Oder kann es sein? Kann es sein.
Ja, stimmt. Also, wenn ich jetzt quasi Filmregisseur wäre, ich glaube nicht, dass ich in dem Maße Filme, also ich glaube, auch dann kann man Filme genießen, aber ich glaube, ich könnte die nicht mehr in dem Maße genießen, wie ich sie heute genieße, sondern dann guckst du nur noch fachlich, was er dann hier, wie ist die Kameraeinstellung und das müsste ich ja auch mal machen und so. Und du guckst dann quasi, also jetzt kann ich das ja ohne ästhetischen Druck wahrnehmen und mich daran freuen, meinetwegen an der Kamerafahrt. Ich denke irgendwie, boah, hier gibt es seit 10 Minuten keinen Schnitt. Wie geil ist das denn? Wow, was ein langer Take. Und ich habe nicht den Druck zu sagen, das muss ich nachmachen. So, ne? Genau. Also, aber wenn ich vom Fach wäre, glaube ich, dann wäre diese Ressource also echt verdorben für die Entspannung, für das der Seele guttun. Also ich nehme mal an, dann würde ich immer noch gerne Filme gucken, aber das kriegt man dann kaum los, oder? Also wobei, bei dir ist es ja anders, Marco.
Auch nicht hundertprozentig. Also das, was du da beschreibst, ich habe das schon auch manchmal so ein bisschen, diesen Blick. Also sowohl positiv als auch negativ. Ich kann dann schon manchmal denken, wie geil ist das denn gebaut oder was ist das für eine tolle Form? Das sieht ja allein schon, ohne dass ich ein Wort gelesen habe, einfach auch super aus auf der Seite, wie der Text arrangiert ist irgendwie. Ja. Und manchmal lese ich dann auch was, gerade wenn es vielleicht auch was ist, was irgendwer empfohlen hat oder wo man weiß, das ist ganz hoch dekoriert und du liest was und denkst, das ist ja einfach echt nicht so gut. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Also diesen Reim hätte ich nicht getraut. Ja, das
passiert mir auch öfter.
So. Ja, genau.
Ja, das stimmt. Genau.
Welcher Lektor hat denn da nicht aufgepasst?
Ey, nicht nur das, sondern wirklich auch, also es passiert mir immer wieder, dass ich ein Buch lese, wo ich vorher so hymnische Rezensionen gelesen habe und ich denke so, da manchmal, ja, ich glaube, ich weiß schon, was ihr meint, aber ey, also so gut ist das echt nicht. Das finde ich manchmal auch ein bisschen, macht mich manchmal auch ein bisschen fertig, ganz ehrlich. Dann denkst du, das hätte ich auch gekonnt.
Ich finde, das ist auf eine Weise ja auch motivierend. Weil wenn du das wirklich ernst meinst und nicht mit so einem, da hat jemand einfach nur, was weiß ich, so ein Klecksbild an die Wand gehängt, das hätte ich auch malen können, so hast du aber nicht. So, aber wenn du wirklich der Meinung bist, also so auf dem Niveau kann ich das auch, ist das ja auch eine Art von Bestätigung für das eigene Schreiben, finde ich.
Ja, das stimmt, ja. Ja, ja, stimmt. Ich habe das jetzt neulich, ich lese gerade einen Roman, den ich an und für sich echt ganz, ganz toll finde. Good Girl heißt der, von einer jungen afghanischen Autorin. Und ich finde den stellenweise mitreißend geil geschrieben. Und ich denke so, boah, wenn ich in dem Alter so gut geschrieben hätte, das wäre schön gewesen. Und dann gibt es manchmal so Stellen, wo ich so denke, da wirst du in 10 Jahren wirst du auf diese Stelle zurückgucken und denken, ach du Scheiße, das hättest du genau mal nicht machen sollen, so, ne? Und ja, genau, manchmal habe ich diesen Moment, wo ich denke so, naja, ich könnte das auch, aber ich kann schon auch Arbeit würdigen von anderen Leuten, die, wo ich wirklich sagen muss, das ist geil. Geil, was die können, würde ich auch gerne können. Ja. Kann ich, glaube ich, nicht. Das, ja.
Total. Mhm. Total.
Ich meine, es ist natürlich schon schöner, wenn das halt gar nicht hochploppt, ne? Also wenn das wirklich einfach Dialog mit dem Text ist. Aber
das weiß ich nicht, wie
Text
das gehen
ist.
Soll. Ich weiß nicht, wie das gehen soll.
Doch,
wenn
das
du,
muss
wenn
doch
du dich mit einer Sache beschäftigst, mit der du dich ja selber auch schon so viel beschäftigst, wie. Ich stelle mir das vor, wie so ein Physiotherapeut, ne, der durch die Straßen geht und sich die Leute anguckt, wie die gehen, und der sagt dann immer, der müsste mal wieder zur Therapie. der ist aber schief an der genau. Stelle. Weil das sieht man doch irgendwann, da kommst du nicht raus aus dem Film, oder?
Ja, ich hatte jetzt, ich habe zuletzt einen Roman gelesen, da hatte ich so ein bisschen beides gleichzeitig. Also da fand ich, das war von der Story wahnsinnig gut, hat mich richtig reingezogen und auch gut unterhalten. Ja. Und ich konnte parallel immer auch noch so auf der Metaebene mitlaufen lassen. Und es ist auch einfach sehr gut geschrieben, sehr schön gebaut, sehr schöner Satz.
Ja, genau, geil. Ja. Aber beim Lesen geht es mir auch so. Also da kann ich das, naja, wobei, das mache ich beim Filmegucken ja auch. Aber beim Lesen, da vergleiche ich mich noch ein bisschen mehr mit eben nach dem Motto, gut gebaut oder, boah, das ist ja platt formuliert. Mhm. Oder, wieso funktioniert denn das und wieso funktioniert denn das jetzt gar nicht mehr und so, ne? Da lese ich schon analytischer, glaube ich. Und auch bei Sachtexten übrigens. Das geht mir immer mal wieder so, dass ich sozusagen im Internet irgendwas lese und denke, das ist aber schlampig geschrieben irgendwie so. Ja. Genau, ja, bei Filmen ist das, da habe ich, na doch, da urteile ich natürlich auch, aber da hat es halt nicht diesen Rückschluss auf mich, weil ich nicht in die Gelegenheit komme, die Kameraeinstellung planen zu müssen für irgendwas. So, ne?
Nee, aber mit Schnitt beschäftigst du dich ja durch deinen Fan, das ist jetzt ganz schön viel.
Ne? Ja, das stimmt allerdings.
Also du bist ja schon mal, also stimmt. Irgendwie hast du da ja nochmal eine neue Ebene gefunden, dich mit Film zu beschäftigen, ne?
Ja, total.
Und welche Schnitte du wie setzt oder so, damit beschäftigst du dich ja schon sehr stark
mittlerweile. Ja, das stimmt. Das mache ich dann sozusagen anhand dieses Filmes, den ich gerade bearbeite und so weiter, Übergänge und so.
Ja.
Und das stimmt, dann schon, aber das ist trotzdem, weiß nicht, wenn ich Filme gucke, denke ich nicht als erstes dran, wie würde ich ein Fan-Edit davon machen.
Okay.
Das ist, die Ebene kommt wirklich nur rein, wenn ich irgendwie denke, also ich mache ja in der Regel wirklich nur Fan-Edits von Filmen, die mir echt viel bedeuten. Oder zumindest, nicht nur, die mir viel bedeuten, aber die mir was bedeuten und die ich zumindest, wo ich irgendwie auch denke, es lohnt sich hier nochmal, keine Ahnung, eine Extended Version zu machen, weil es einfach ein toller Film ist, der hat die Extended Version verdient, sozusagen. Ja. Naja, und wenn mich ein Film so anspricht, dann könnte es sein, dass ich irgendwann auf den Gedanken komme, was könnte man denn da machen? Aber das kommt erst hinterher. Das kommt nicht unbedingt beim Gucken. Oder okay. Weil wir gerade über Watchmen gesprochen haben, als ich die animierte Version sah, ne, letztes Jahr, da gibt's ja zwei Teile quasi, und der erste Teil, Chapter One, und während ich den guckte und dachte, meine Güte, das sind genau die gleichen Einstellungen wie im Snyder Cut, da muss man doch einen Edit draus machen. Das muss man doch übereinander, zueinander legen. Und so, und ich habe das dann mal in meinem Forum da irgendwo geschrieben und gesagt, hey Leute, ich habe gerade Chapter One gesehen. Ist es nicht eine geile Idee, mal hier so ein Crossover zu machen aus Snyder Watchmen und dem animierten Watchmen? Und ich sagte, da war was los. Die Leute sind hier ausgerastet und zwar haben mich runtergemacht. Also
wirklich?
Ich bin voll getankt. Ja, die haben alle gesagt, ich glaube, du spinnst. Das geht ja gar nicht. Das ist ja auch gar nicht logisch. Wieso ist denn dann plötzlich hier echter Film und dann Animation? Das war so lustig.
Wirklich?
Ja, total. Und ich dachte nur, oder ich schrieb dann auch so, Mann, Leute, was seid denn ihr für humorlose Säcke, das ist doch einfach mal eine geile Idee. Habt doch mal ein bisschen Spaß. Aber die hatten so einen Stock im Arsch. Und jetzt finden es geil, aber naja. Das war echt so witzig, ey. Da war eine Reaktion, quasi als hätte ich irgendwie, als würde ich was Blasphemisches behaupten oder so. Also, das war total witzig.
Ja, dabei haben wir in der letzten Folge gerade erst geklärt, warum das sinnvoll ist, was du gemacht hast.
Ja,
auch ästhetisch sinnvoll. Und es wurde auch übrigens von Garrett abgenickt, von daher stimmt das auch.
Garrett approved.
Richtig.
Genau, Garrett approved.
Ey, aber Jay, wenn du das sagst mit dem, ich kann das ja weiter genießen, weil ich ja kein Regisseur bin. Wenn dir jetzt jemand sowas antragen würde, ne, sagen würde, wir drehen hier gerade einen neuen Netflix-Film, hättest du nicht Bock, Regie zu führen? Hättest du auf sowas mal Bock? Ist das so ein geheimer Lebenstraum oder gar nicht?
Oh, nee, ehrlich gesagt, das würde ich mir nicht zutrauen, glaube ich. Weil da ist ja ganz viel Planung auch dabei. Und ich bin ja gerade, was Planung und Orga angeht, nicht besonders gut. Und also, ich weiß nicht, ich glaube, das würde ich mir nicht zutrauen. Ich wäre mal gerne bei so einem Set einen ganzen Film über mit dabei, von mir aus als Assi oder so, also als
Kabelkind.
Als Kaffeeholer. Was?
Als Kabelkind, Kamerakind.
Ja, genau, als Kabelkind oder.
Kabelkind.
Oder Gaffer-Typ oder sowas, ne, der dann immer irgendwas kleben muss und so. Also sowas, mal so eine ganze Produktion, so 3 Wochen lang, so Entstehung von einem Film mitkriegen, wie ist das auf dem Set und so. Das würde ich schon mal gerne machen. Also alleine, um so ein Gefühl, nochmal ein anderes Gefühl für das Medium zu kriegen.
Ey, mach das doch mal, Jay. Mach doch mal ein Praktikum.
Ja, genau, machen wir ein Praktikum.
Beim Film. Wieso nicht?
Ja.
Wir können doch in unserem Alter noch Praktika machen, oder?
Ja, eben.
Natürlich.
Nee, hast vollkommen recht.
Ich finde das eine gute Idee.
Ja. Aber selber im Regiesessel zu sitzen, da hätte ich echt so einen Schiss, das Ding irgendwie zu verzocken, ey. Ja.
Wow.
Dann würde ich wahrscheinlich ständig die Schauspieler anschnauzen und sagen, red nicht so viel, zeig mit deinem Gesicht die verdammte Geschichte.
Der Dialog ist egal. Genau, das könntest du den Autoren dann auch sagen, dass sein Dialog vollkommen egal ist.
Genau.
Hat ja schon Hitchcock gesagt. Aber ich würde ganz gerne mal ein Praktikum bei einem Fotografen machen, glaube ich. Oder bei einer Fotografin, auch gut. Würde mich mal interessieren. Ja.
Musst du mal unseren Freund Jörg fragen.
Ja, genau, stimmt. Richtig.
Ob der dich mal mit zu den Ärzten nimmt oder so. Als Kamerasi.
Genau, das wär cool.
Das wäre mal was.
Muss ich ihm aber direkt sagen, weil der hört diesen Podcast nicht.
Nee, weiß ich.
Bewerbung ist hiermit raus.
Genau, die Bewerbung ist hiermit raus.
Ey, vielleicht so abschließend, ne? Jetzt noch eure Tipps. Also ich habe ja schon mein Kochrezept-Tipp gegeben. Veganer Döner, vegetarischer Döner. Welchen Film oder welche Serie sollte man gucken? Welchen Gedichtband sollte man lesen? Ja. Würde mich interessieren. Was siehst du denn gerade?
Gerade lese ich immer noch, da bin ich zwar schon einmal mit durch, aber das liest man ja mehr als einmal von der Silja Rosa Schletterer. Die hat einen neuen Gedichtband, Entschämungen heißt das. Ein Lyrikband über Scham, über Körperlichkeit, auch ganz viel über weibliche Körperlichkeit und die Beschämung, die auch in der Sprache manchmal schon steckt, allein wie so manche Körperteile benannt werden, auch so ein bisschen von religiöser Seite, aber nicht nur, auch gesellschaftlich und sowas. Also ist super, ist ganz toll, ist sprachlich ganz toll, ist auch als Buch- und Leseerfahrung und die Ästhetik davon ganz toll, kann ich sehr empfehlen.
Kannst du den Namen nochmal sagen, weil der sehr ungewöhnlich ist? Mhm.
Silja Rosa Schletterer ist eine österreichische Lyrikerin aus Innsbruck.
Und hast du nicht vorgeschlagen, dass man sie auch mal zu diesem Podcast einladen
Unbedingt.
Könnte?
Unbedingt, ja. Ist großartig.
Ich würde auch gerne was über weibliche Organe und Scham und so lesen. Das würde mich sehr interessieren.
Ja. Mich gar nicht.
Ja, also jetzt sagen, jemand, der jetzt sagt, oh, finde ich irgendwie interessant mit so einer Morgenroutine, das wäre vielleicht jetzt nicht der Band, mit dem man anfängt unbedingt, aber okay. Warum auch nicht, also vielleicht
was
auch
denn,
noch. So.
Was wäre denn so ein easy Einstieg, wenn jemand einen stille Zeitersatz sucht?
Also was ich immer ganz gerne empfehle, wenn jemand so mit was einfängt, ist zum Beispiel sowas wie so eine zweisprachige Ausgabe von Emily Dickinson zum Beispiel. Das, die sind oft eher kurz und knapp, aber wahnsinnig dicht. Und ich glaube, das hat auch keine so eine gekünstelte und so eine komplizierte Sprache. Da kommt man, glaube ich, echt gut rein. Das ist was ich manchmal auch gerne verschenke oder gerne empfehle. Cool. Und dann, weiß ich nicht, zweisprachig halt, weil das ist natürlich eine Art von Englisch, die vielleicht nicht mit jedem Schulenglisch sich sofort erschließt. Von daher. Ja. Aber gibt's schöne Ausgaben von.
Und dann gibt es natürlich auch noch zwei Werke eines bekannten jungen Künstlers, der heißt Marco Michalczyk. Mit dem kann man auch vielleicht mal stille Zeit machen.
Kann man versuchen, ja. Da sind manche Sachen natürlich schon ein bisschen länger irgendwie, aber auch das kann man natürlich gerne tun.
Ja, das stimmt. Meine Empfehlung, augenblicklich schaue ich gerade wieder The Handmaid's Tale, weil davon jetzt gerade die sechste und letzte Staffel oder siebte, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall die Abschlussstaffel gestartet ist. Und wir werden da in der Juni-Ausgabe auch bei Popcorn Culture drüber sprechen, haben wir uns schon vorgenommen. Also ich habe die anderen verpflichtet, das gucken zu müssen. Genau, ich gucke jetzt gerade noch mal von vorne, weil es einfach natürlich eine total dichte Serie ist, überhaupt super gespielt, Wahnsinns Weltentwicklung, die du da hast. Und gerade eben, wenn du nun mal aus so einem christlich frommen Hintergrund kommst, ist es natürlich super gruselig, diese fundamentalistische Dystopie, die dort in einer christlichen Version gezeigt wird. Aber es ist auch wirklich eine, also gerade zur Zeit, wenn man sich so anguckt, was in den USA so los ist und so weiter, glaube ich, eine wirklich wichtige Serie, damit man christlichen Fundamentalisten nicht zu viel Platz in der Politik lässt. Könnte schief gehen. Aber wie auch sei, also finde ich eine wirklich ganz starke Serie, sechs Staffeln, ich weiß gerade nicht mehr, sechs oder sieben, und die Abschlussstaffel läuft, wie gesagt, gerade. Da hat man echt nochmal richtig viel Zeit, sich da so mit dieser Welt zu beschäftigen. Und genau, das kann ich sehr empfehlen, einfach nochmal zu gucken.
Da könnte ich kurz noch eine Verbindung bauen, denn die Margaret Atwood, die The Handmaid's Tale geschrieben hat, die hat auch Gedichte geschrieben, die ich auch, die ich kenne, zumindest auch sehr empfehlen kann.
Oh, wow, krass.
Sehr cool.
Cool, cooler Tipp. Ja, es bliebe für mich jetzt noch eine kurze Anmerkung zu machen, die ich am Anfang der Folge hätte sagen sollen. Das letzte Mal haben wir nämlich versprochen, dass es heute um Johann Sebastian Bach und seine Musik gehen soll.
Genau. Ja, stimmt. Hatten wir doch fast.
Und bestimmt haben manche richtig drauf gewartet und jetzt ist das gar nicht passiert. Wir wollten diese Aufnahme mit dem Ludger zusammen machen in Karlsruhe auf unserer Rudeltalk-Tour. Zu diesem Gespräch ist es leider nicht gekommen, liebe Zuhörerinnen, weil ich krank geworden bin und in Karlsruhe schon gar nicht mehr mit dabei gewesen bin beim letzten Talk der Tour. Und deshalb konnten wir auch mit Ludger dieses Gespräch leider nicht führen. Das müssen wir irgendwann nachreichen. Das hat leider nicht funktioniert. Deshalb haben wir heute über Seele gesprochen und nicht über Bach.
Ja.
Genau.
Bach frisst Seele. Oder Seele frisst Bach. So.
Ja, genau.
Ja, genau. Und wir könnten vielleicht ganz kurz am Schluss nochmal daran erinnern, wir sind am 17. Mai in Würzburg mit Hossa Talk Live. Da könntet ihr vorbeikommen beim Stadtkirchentag und dann sind wir noch beim, oder davor sind wir noch beim Kirchentag und ich glaube, diese Folge kommt ja noch vor dem Kirchentag raus.
Jawohl, diese Folge kommt heraus am, lass mich kurz schauen, 28. Also genau in dem, an dem Montag vor dem Kirchentag.
Genau, also von da lohnt es sich noch. Dort könnt ihr entweder Hossa Talk live hören oder Marco und Gofi mit ihrem Poetry-Programm. Ihr könnt auch Popcorn Culture dort sehen, also Manu, Jana und mich. Wir reden dort über den Film das The Life of Brian, Leben des Brian. Und dann könnt ihr auch noch Super 2 sehen. Genau, einfach mal im Programm nachgucken, wann wer wo spielt und vorbeikommen. Wir freuen uns.
Ja. Und Ende Mai könnt ihr Gofi und mich auch nochmal Poetry Talk-mäßig im Südwesten erleben und hören.
Genau, richtig.
Und sehen.
Die Termine stehen alle auf der Seite poetry-talk.de, auf der Seite Tour. Da sind die genauen Daten, Zeiten und Orte. Könnt ihr nachlesen.
Alright.
Cool.
Freunde, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute. Genau.
Right.
Das fand ich sehr spannend, dass man, selbst wenn wir stellenweise Dinge gesagt haben, von denen man erwarten konnte, dass wir sie sagen würden, aber warum wir die gesagt haben, fand ich nochmal super interessant zu hören.
So. Fand ich auch. Ja. Fand ich richtig gut. Und jetzt haben wir zwar keine Liste genannt, sondern jeder nur sein erstes, aber dann können wir das ja irgendwann mal mit der Nummer 2 und 3 nochmal wieder machen. Ja.
Genau.
Also dein erstes wäre auch so mein 3. oder 4. gewesen.
Ja, genau. Und dein erstes wäre mein 98. ungefähr. Mal gucken, ob wir da noch mal hinkommen. Haben. Okay. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir sagen tschüss.
Bis nächstes Mal.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.